Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit und spreche heute mit Joachim Hentsch, der einschlägige Erfahrung als Managing Director bei Hugo Boss mitbringt und auch schon als TED Talk Speaker, also der weltberühmten Innovationskonferenz aus Kalifornien, aufgetreten ist. Wir haben uns tatsächlich bei einer Konferenz in Berlin kennengelernt und da habe ich ihn einfach mal zum Podcast eingeladen, um ein wenig mehr aus der Produktion in der Textilmaschinen- bzw. Textilindustrie zu erfahren. Einerseits natürlich spannend, weil es wieder um einen konkreten Use Case aus der Praxis geht, der sehr schön auch den Mehrwert von digitalen Lösungen zeigt, auch ganz konkret, was hier der digitale Zwilling für Joachim bedeutet. Andererseits zeigen sich aber auch durch die Pandemie einige Veränderungen am Markt, durch neue Online-Marken, die bestehende Brands über Amazon und Co. angreifen. Ich meine, wir kennen das alle, es wird mehr online bestellt und es kommen immer mehr neue Marken auf und da durchleuchten wir so ein bisschen, was auch die neuen Anforderungen in Richtung Strategie und auch Digitalisierung für etablierte Unternehmen eben bedeutet und was das Ganze mit dem Achterruder zu tun hat und dem Takt der Ruderschläge im Wasser, klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, aber super spannender Ansatz. Das erfahrt ihr in dieser Folge und der Link zum Use Case findet ihr unter dem Titel Mensch und Maschinen, der digitale Zwilling in der Textilindustrie in den Shownotes, genauso wie auch zum TED Talk und dem Kontakt zu Joachim. Dann würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge. Dann wünsche ich viel Spaß mit Joachim Hentsch. Hallo Joachim und herzlich willkommen zum IIoT Use Case Podcast. Mich freut es sehr, dass wir seit der Konferenz in Berlin Kontakt gehalten haben und du heute hier bist. Freut mich sehr. Vielleicht starten wir einfach mit einer kurzen Vorstellungsrunde, wer du bist und dass du unsere Hörer mal kurz abholst, auch was deine Historie so ist.
Ja, also guten Morgen erstmal auch an alle Hörer und hallo. Ja, genau, mein Name ist Joachim Hentsch. Ich habe 1984, also schon eine ganze Weile her, eine Schneiderlehre begonnen, weil ich immer hinter den Vorhang blicken wollte. Ich wollte immer wissen, wie die Dinge funktionieren. Und deswegen habe ich mit einer Herrenschneiderlehre angefangen und habe eine ganze Menge Zeit in der Schneiderei verbracht. Also ich saß wirklich auf dem Tisch und habe stundenlang Anzüge von Hand genäht. Und dann aber einige Jahre später, nach meiner Meisterprüfung, bin ich in die Industrie gegangen, eigentlich nur für eine kurze Episode, weil ich lernen wollte, wie man industriell fertigt. Das hat mich aber so fasziniert, dass ich da hängen geblieben bin und bin dann 1995 zu Hugo Boss gekommen, obwohl ich nie in eine große Firma wollte, bin ich aber trotzdem da gelandet und habe in den letzten 25 Jahren dort gearbeitet, vor allem in der Produktentwicklung, technische Produktentwicklung, also die Umsetzer von dem Design in die Produktionsfähigkeit. Und in den letzten 5 Jahren war ich dann, also habe dann entsprechende Karriere gemacht und bin in den letzten 5 Jahren in Izmir gewesen und habe dort als Geschäftsführer die größte Produktion von Hugo Boss geleitet mit rund 4000 Mitarbeitern. Genau, und habe da extrem viel zum Thema Produktion gelernt, aber vor allem eben auch, wie man Industrie 4.0 in der Bekleidungsindustrie umsetzen kann oder gangbar machen kann, also sozusagen vom PowerPoint auf die Straße bringt.
Okay, super spannend. Kannst du uns mal so ein, also ich meine, viele Hörer da draußen kennen wahrscheinlich die so eine Factory noch nicht von innen, vielleicht der ein oder andere, aber kannst du uns mal so ein visuelles Bild mitgeben, wie sieht es vor Ort aus und wie muss man sich das vorstellen? Du hattest jetzt von Produktentwicklung gesprochen, auch dann in der Produktion. Wie sieht so eine klassische Produktion aus und was sind da so die klassischen Herausforderungen?
Ja, also einmal muss man sagen, dass die Bekleidungsindustrie insgesamt ist sehr labor-heavy, sagt man. Also die hat sehr, sehr hohen Anteil an Menschen. Während man in anderen Industrien, wenn man sich jetzt Fotos oder Bilder, Videos von Automobilindustrie anguckt oder Pharma oder also Food-Industrie und so, dann sieht man immer unglaublich viele Maschinen und da rattern so ganz schnell Produkte durch. Das ist im Bekleidungsumfeld überhaupt nicht so. Der Maschinengrad ist immer noch, hat sich in den letzten, würde ich sagen, 50 Jahren hat er sich eigentlich nur graduell verändert. Also er ist nicht wirklich besser geworden, aber er ist moderner geworden. Und man muss sich so eine Produktion jetzt so vorstellen, das ist eine große Halle typischerweise. Und dann hat man am Anfang den Wareneingang mit Rohmaterialien, also große Regale mit den ganzen Stoffen und Knöpfen und Reißverschlüssen und Garnen und so weiter. Und danach kommt ein automatischer Zuschnitt, typischerweise mit so, das sind so große Cutter, das sind lange Tische. Und da wird der Stoff ausgerollt und dann geht es in den Zuschnitt. Und vom Zuschnitt läuft es dann in eine Verteilung, weil auch die Bekleidungsindustrie ist so aufgebaut, dass sie Komponenten herstellt und die Komponenten dann anschließend zusammenfügt. Also es ist ein bisschen ähnlich wie Automobilindustrie. Das hat eine Linie, wo dann Leute sitzen, die nur die Ärmel zusammennähen oder jemand, der nur das Vorderteil macht, jemand, der Taschen macht. Und dann werden die Sachen immer stärker miteinander kombiniert und am Ende gebügelt. Also da kommt die große Produktionsstraße, dann wird es am Ende gebügelt, dann kommt es in die Qualitätssicherung, ist alles in Ordnung, werden nochmal alle Fäden abgeschnitten und so weiter. Und dann geht es in ein Lager und von dort aus geht es in die Welt. In Izmir waren das zwei Hallen, die jeweils wie zwei Fußballfelder so groß waren, wegen der vielen Menschen. Also das ist schon ziemlich groß.
Wahnsinn. Und das ist aber jetzt, nur mal für mich zum Verständnis, das war jetzt eine Produktion von Hugo Boss. Das ist ja auch so, dass man meistens für mehrere Marken irgendwas vielleicht auch produziert. Wie ist denn das dann, also ist es dann wirklich nur Hugo Boss oder wie sieht das Auftragsvolumen da vor Ort aus?
Nein, also die Fertigung dort hat auch einen gewissen Anteil für andere Marken gearbeitet. Das hat in der Bekleidungsindustrie vor allem immer mit dem Produkt zu tun und der Kategorie, für die man fertigt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, man nimmt man sich Hugo Boss, dann gibt es natürlich auch andere Marken, die in einer ähnlichen Komplexitätsstufe produzieren. Und das bedeutet also, dass wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, Ralph Lauren nehme oder Zegna nehme oder Armani nehme, jede Menge andere Marken noch, die man nennen könnte, die produzieren in einer ähnlichen Ausprägung, wenn es um das Produkt geht. Und damit passen diese Produktionszyklen, die passen zusammen und dann kann man in einer Fertigung auch solche unterschiedlichen Marken produzieren.
Ja, auf dieses Thema Qualitätsstufen würde ich dann im nächsten Schritt auch nochmal eingehen. Jetzt hattest du gesagt, vor allem ist der Fokus ja dann auch beim Menschen, weil man im Vergleich zur Automobilindustrie natürlich auch viel mehr Arbeitskraft vor Ort noch hat, auf manuelle Arbeit vielleicht auch. Kannst du uns da mal so einen Einblick geben, wie viele Mitarbeiter sind in so einer Halle? Was du gesagt hast, zwei Fußballfelder.
Ja, genau. Also es sind ungefähr 3.500 Leute in der Produktion, verteilt auf zwei Schichten. Das heißt, du hast in so einer Halle, 700, 800 Leute, die da überall rumsitzen, rumlaufen, was machen und so weiter und so fort. Das sind echt viele Leute. Also wenn man da durchläuft und guten Morgen sagt, dann ist man echt eine ganze Weile beschäftigt. Ja. Weil ich das natürlich auch oft gemacht habe und viel, viel und gerne in der Produktion war. Aber so sind typischerweise aufgeteilt in Zellen oder in kleine Gruppen. Und diese Gruppen sind normalerweise so zwischen 15 bis 25 Personen groß. Das hat einfach was damit zu tun, wie viel ein Manager wirklich überblicken kann. Also ein First-Line-Manager unten in der Produktion. Wie viele Leute kann er wirklich unterstützen und trainieren und betreuen und so weiter und so fort. Und dann hat es was mit der Anzahl der Arbeitsgänge zu tun. Also zum Beispiel im Hemd. Das Hemd hat an sich weniger Arbeitsgänge natürlich als ein Sakko oder eine Hose. Und deswegen kann man manchmal auch Gruppen bündeln. Das heißt, eine Gruppe im Hemd kann auch 30 oder 40 Leute groß sein, weil die Standardisierung größer ist und damit auch ein Mitarbeiter es schafft oder eine Führungskraft es schafft, eine größere Gruppe zu gestalten. In der Damenwelt ist es ganz anders. Also die Produkte, die Damenprodukte sind in der Regel viel komplizierter. Also Kleider zum Beispiel, da kann es sein, Gruppe nur 15 Leute groß sind, weil die Arbeitsgänge so kompliziert sind und so lange dauern.
Okay, das heißt, es gibt im Endeffekt einen First-Line-Manager und dann eben nochmal einzelne Gruppen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Hemden fertigen oder auch Teile von bestimmten Hemden dann eben herstellen, ne? So kann man sich
vorstellen. Ja, ganz genau. Du hast immer diese Gruppen und diese Gruppenleiter, die haben in dem Falle in Izmir Supervisor, hießen die. Und die Organisation von so einer Produktion ist eigentlich immer gleich. Du hast jemanden, der sich hinten um das Ganze, um den Bereich Cutting kümmert, also alles, was mit Zuschneiden zu tun hat. Da gehört normalerweise eben auch das Warehouse mit dazu, also der Oberstoff. Also Cutting, und das heißt, hier werden Stoffe zugeschnitten und hier wird vorbereitet. Dann hast du den Bereich Sewing, also alles, was mit Nähen zu tun hat. Da teilt sich das in die einzelnen Komponenten. Und dann hast du hinten im Bereich Bügeln und Fertigmachen, also Knöpfe annähen zum Beispiel noch und sowas, inklusive der Qualitätssicherung, die hinten nochmal, Qualitätskontrolle, Abschlusskontrolle. Und dann geht es ins Lager und dann hast du die Lagerleute. Das ist an sich der einsamste Beruf, sage ich jetzt mal so, in der Fertigung. Du sitzt in einem Lager, da sind dann irgendwie, keine Ahnung was, da rennen halt 5 Mitarbeiter zwischen 15.000 Teilen rum. Einsam in so einer Halle. Tatsächlich, das sind am wenigsten Leute.
Okay, jetzt hattest du gesagt, Cutting, Nähen, Bügeln, Qualitätskontrolle. Was findet man denn da für Maschinen vor? Also sind dann wahrscheinlich Nähmaschinen, aber auch Schneidmaschinen? Oder wie muss man sich das von der Infrastruktur vor Ort vorstellen?
Also es wird eigentlich Man kann sagen, vorne in dem Bereich Cutting ist alles in langen Linien. Da muss man sich vorstellen, als würde man sich einen Tisch anschauen, der irgendwie 2 Meter breit ist, aber 20 Meter lang. Mhm. Und am Ende also auf diesem Tisch werden die ganzen Oberstoffe ausgerollt in entsprechenden Lagen. Also nehmen wir mal an, ich habe fünf Sakkos in Größe 52 zu nähen, dann sind das 5 Lagen Stoff. Da werden einzelne Aufträge gelegt und dann werden die weiter transportiert auf dem Tisch zum Cutter. Das ist ein Zuschneideroboter, der arbeitet mit Vakuum und mit so einem Messer, was ganz schnell hoch und runter fährt. Und der schneidet sozusagen jetzt dann die Schnittteile aus. Und dann steht am Ende von dieser ganzen Straße stehen dann Leute, die diese einzelnen Schnittteile rausnehmen und dann etikettieren, damit die nachher auch wieder alle zusammenfinden und dann verteilen und dann eben zuordnen zu den einzelnen Produktionslinien. Da wird es jetzt ganz eng, weil ich aufgrund von Transportgeschwindigkeit, also wer sich mit Lean ein bisschen auskennt, der weiß ja, dass Transport Motion, dass das ein wichtiges Thema ist, dass ich wenig Transportwege zwischen den einzelnen Arbeitsgängen habe. Also gibt es Mitarbeiter, die zum Beispiel einen Arbeitsgang machen, der nur 30 Sekunden dauert, und vielleicht ein Automat, zum Beispiel ein Taschenautomat, braucht ein bisschen länger, wenn ich eine Tasche automatisch einsetze. Und dann werden Arbeitsgänge miteinander kombiniert. Also da kann das Layout dann so sein, dass ein Mitarbeiter zum Beispiel in so einer 90-Grad-Situation sitzt und sich immer hin und her dreht, weil er an der einen Seite was macht, dann arbeitet die Maschine was, zum Beispiel Knopflöcher, da ist so ein Bereich, der die Maschine macht automatisch die Frontknopflöcher zum Beispiel. Und in der Zeit, wo diese Maschine das macht, macht dieser Mitarbeiter dann schon wieder was anderes und dreht sich um. Das heißt, da wird es also schon ziemlich eng.
Gut durchgetaktet.
Sehr, 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 sehr durchgetaktet. Ja. Und dann kommt es hinten in die Bügelei, da wird es auch nochmal, da gibt es dann so in U-Form, stehen da lauter Maschinen, die einzelne Komponenten des Teils bügeln. Also die Idee, dass da jemand sitzt und ein ganzes Teil bügelt, was man sich manchmal so vorstellt, das ist so nicht. Da gibt es jemanden, der bügelt nur die Ärmel und der nächste bügelt nur den Rumpf und der nächste nur den Kragen. Und am Ende von diesem Prozess gibt es einen Finish-Bügler, der nochmal der dann tatsächlich so ein bisschen traditionell mit seinem Bügeleisen da steht und tatsächlich nochmal alles nochmal finisht und nochmal guckt, ob überhaupt keine Falten drin sind, ja, ob alles schön glatt ist. Und dann geht es in die Qualitätssicherung.
Okay, spannend. Würdest du den Automatisierungsgrad, also es ist ja jetzt, sage ich mal, auch eine wahrscheinlich eher neuere Factory von Hugo Boss da gewesen, oder? Ist das immer, also ist das in dem Qualitätssegment immer so automatisiert, dass auch irgendwo da ein Roboter, Schnittroboter gibt, die das tun? Oder wie ist so allgemein in der Branche der Automatisierungsgrad?
Also der Automatisierungsgrad im Zuschnitt ist tatsächlich am höchsten, weil der auch am standardisiertesten ist. Ich kann, wenn ich Schnittteile zuschneide, dann habe ich einen sehr klar beschreibbaren Prozess und der verändert sich auch nicht. Das heißt, ich habe manchmal 3 Lagen aufeinander, manchmal habe ich 10 Stofflagen aufeinander, aber das ist immer der gleiche Prozess. Ich habe eine große glatte Fläche und da gibt es ein Schnittmuster und der Roboter kommt mit seinem Schneidkopf und schneidet die einzelnen Teile aus. Das ist egal, ob das ein Hemd ist oder eine Bluse oder ein Mantel, die Arbeit ist immer die gleiche. Deswegen ist hier der Automatisierungsgrad extrem hoch. Und da hat sich auch am meisten technologisch getan, wenn man da ist es egal, ob man jetzt irgendwie in Italien schaut oder in Bangladesch. Im Zuschnitt hat man, ja, wobei ich sagen muss, irgendwie Bangladesch, Pakistan, da gibt es teilweise auch noch Handzuschnitt, aber der Automatisierungsgrad ist da sehr hoch. Mhm. Wenn es an Nähen geht, verändert sich das sehr, sehr schnell. Da gibt es Arbeitsgänge wie zum Beispiel Taschen einarbeiten, die haben einen guten Automatisierungsgrad. Das sind sogenannte Halbautomaten. Also ich füttere die Maschine mit Komponenten, zum Beispiel dem Vorderteil und den Taschenpaspeln und so weiter. Und dann drücke ich auf den Knopf und dann arbeitet den ganzen Arbeitsgang ab. Mhm. Und dann gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel den Ärmeleinsetzen bei einem Blazer, Damenblazer oder bei einem Sakko. Das ist der komplizierteste Arbeitsgang an einer bei der Sakko-Herstellung. Der ist komplett manuell. Ja, da gibt es ein paar Helferlein an der Nähmaschine, aber ansonsten ist der genauso wie zu der Zeit, wo ich 1984 meine Lehre angefangen habe.
Okay, spannend. Jetzt rede ich ja im Podcast vor allem über jetzt Digitalisierungsthemen, vielleicht auch Industrial IoT. Was mich mal interessieren würde, was gibt es dann jetzt für Herausforderungen vor Ort, die man mit Digitalisierungsansätzen oder auch vielleicht datengetriebenen Ansätzen jetzt lösen kann? Mhm. Kannst du uns da mal so einen Einblick über Herausforderungen geben, die da eben aufkommen?
Ja, also es ist ja so, dass die Dadurch, dass die Bekleidungsindustrie so labor-heavy ist, also dass es halt so stark um Mitarbeiter geht und nicht so sehr um Maschinen, ist die Kombination oder die Optimierung von dem Mitarbeitereinsatz eigentlich das A und O. Die Maschinen arbeiten heute schon mit Höchstgeschwindigkeiten, und wenn man in eine Hemdenfertigung zum Beispiel reingeht, also wenn man jetzt in Izmir in die Produktion gehen würde und würde sich jetzt den Geräuschpegel im Damenbereich anhören und den im Hemdenbereich, dann würde man einen deutlichen Unterschied merken, weil die Maschinen in der Hemdenfertigung, die gehen eigentlich nur an, aus. Also da die Näherinnen, das sind so standardisierte Prozesse, Mitarbeiter, die halten die Teile zusammen und dann drücken die einmal aufs Gas und dann rattert die Nähmaschine mit vollem Gas los. Das ist für mich als gelernter Schneider manchmal abenteuerlich, dem zuzugucken, aber die machen das extrem gut. Also heißt, die Nähmaschinengeschwindigkeit, die kann man nicht mehr exponentiell erhöhen. Da kann man nicht statt 7.000 Stiche, kann man nicht 20.000 Stiche machen. Das funktioniert so nicht. Da sind andere Industrien wesentlich schneller. Ich muss mich also um den Mitarbeiter kümmern und um den optimalen Einsatz dieses Mitarbeiters, wie er diesen Arbeitsgang macht. Mhm. Und hier kommt jetzt das Thema Digitalisierung sehr stark ins Spiel, weil ich über Digitalisierung, also kann ich zwei Dinge tun. Erstens mal die Synchronisierung zwischen der Maschine und dem Mitarbeiter. Mhm. Das kann ich aufgrund von, da kann man vielleicht gleich noch ein bisschen was drüber erzählen, da kann ich extrem viel holen. Und den Mitarbeiter selber, wenn ich Informationen über den Mitarbeiter selber habe, die dazu führen, dass ich ihn in eine bessere Kraft bringe. Das heißt, ich kann sehen, zum Beispiel anhand der Performance-Daten, welche Arbeitsgänge er sehr gut kann und welche nicht. Dann kann ich explizit auf jeden einzelnen runtergebrochen Trainingsprogramme organisieren. Ich kann dafür sorgen, dass der Mitarbeiter aufgrund von empirischen Daten an seinem richtigen Platz sitzt. Also kann sein, dass der Herr Müller immer die Ärmel einnäht, aber der Herr Meier wäre eigentlich der Bessere. Wenn ich Linienmanager bin zum Beispiel, dann habe ich meine 20, 25 Mitarbeiter. Da habe ich so ein bisschen Bauchgefühl, wer hier was gut und schlecht macht. Aber ob vielleicht in der Linie nebenan jemand ist, der das noch viel besser könnte, das kann ich mit Digitalisierung rausfinden. Das kann ich über analoge Wege nicht.
Und was sind dann so Daten, die von, weil du jetzt auch gesagt hast, das ist ja eine Mensch-Maschinen-Schnittstelle, welche Daten sind dann zum Beispiel von so einer Schnittmaschine oder auch von einer Nähmaschine, was ist da genau interessant, von welchen Daten sprechen wir dann hier genau?
Ja, also es sind unterschiedliche Themen. Fangen wir mal mit dem Cutter an. Der Cutter ist, also der ganze Zuschnitt, der Cutter ist das teuerste Gerät, was in einer Bekleidungsfertigung steht. Deswegen muss der Cutter immer laufen. Das ist ganz schlecht, wenn er nicht läuft, weil ich auch dann sofort, da fängt die ganze, gibt es wie so ein Regenwurm, im Prinzip, da fängt die ganze Kette an zu wackeln. Deswegen sind Downtimes vom Cutter sind ganz schlecht. Wenn ich tagsüber irgendwie, wenn mir das Messer bricht oder das unscharf wird oder irgendwas anderes daran kaputt geht und der Cutter steht einen Tag, einen halben Tag, ganz schlecht. Also haben wir zum Beispiel oder misst man diese Cutterdaten sehr stark. Das heißt, die Nutzung, Vibration, Temperatur. Du versuchst also mit den Informationen so gut wie möglich rauszufinden, wie geht's dem Cutter im Moment. Und dann eben Maintenance, zum Beispiel Messerwechsel und so weiter und so fort, versuchst du halt in die Morgen- oder in die Abendzeiten reinzulegen oder aufs Wochenende. Das sind also Daten, die man messen kann und die man sofort nutzen kann, um Downtimes zu verhindern. Wenn es um die Mitarbeiter geht, ich habe mal einen Bericht gelesen über die Ruderer, die Ruderachter, für das Olympia-Team, und dass die, um sich zu synchronisieren oder dass der Trainer, um diese Menschen zu synchronisieren, ein Mikrofon ins Wasser hält und unter Wasser sozusagen das Geräusch misst, also sowohl die Geräuschfarbe sozusagen, die Höhe, als auch das Geräusch selber, wie die Ruder in das Wasser reingleiten. Ich fand das super spannend. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich 8 Leute habe, die ihre Paddel ins Wasser klatschen und ich anhand des Tons rausfinden kann, ob der Winkel richtig ist und ob alle 16 Paddel gleichzeitig ins Wasser gegangen sind oder nicht, das kann ich natürlich hören. Das kann ich wirklich hören. Und damit kann ich eine Synchronisierung herstellen aufgrund von Informationen, die ganz woanders herkommen. Das würde ich sonst vielleicht gar nicht sehen, aber ich kann es hören. Und das hat mich fasziniert, weil ich war mal in einer Fertigung und habe einer Maschine zugehört und die hat einen wunderschönen gleichen Klang gehabt. Das konnte ich von Weitem hören, dass die Frau, die da dran saß, in einem totalen Flow war. weil die Maschine hat immer gleich geklungen und der Takt war immer gleich und die Frau hat einfach ihre Arbeit gemacht. Und so, das ist ein bisschen der philosophische Teil, ja? Jetzt kommt der, also der wissenschaftliche Teil, jetzt kommt der Praxisteil. Wenn ich es also schaffe, dass ich eine Interaktion messen kann, hören kann zwischen einer Maschine und dem Mitarbeiter und ich habe, nehmen wir mal an, in der Hemdenfertigung zum Beispiel 8 Linien, die Hemden nähen, dann kann ich 8-mal das Gleiche anhören. Ich kann 8-mal zuhören, wie eine Näherin einen Hemdenkragen aufnäht. Und ich kann diese Daten, diese Interaktionen zwischen dem Menschen und der Maschine, kann ich verbinden mit dem Output von dieser Position. Also kann sagen, wie hoch ist der Qualitätsgrad, wie viele Teile pro Stunde und so weiter. Und dann kann ich analysieren, dann kann ich rausfinden, welcher Takt und welche Harmonie, welches Lied ist das Richtige. Und wenn ich das rausgefunden habe, dann kann ich das trainieren. Das ist eigentlich die Idee dahinter, dass ich sage, es gibt Menschen, die haben eine ganz natürliche Fähigkeit, aus einem Arbeitsgang einen Flow zu machen. Das ist fantastisch, wenn man das sieht. Und wenn ich das messen kann, dann kann ich das auch trainieren. Dann kann ich jemandem anderen auch zeigen, hör mal zu, hör dir das mal an oder schau dir das mal an. Wenn du das so machst, dann hast du überhaupt nicht das Gefühl, dass du mehr belastet wirst oder so, sondern du hast einfach einen anderen Flow und der Output ist höher. Nachher noch, weil der Output ist ja, der bestimmt ja das Gehalt von dem Mitarbeiter und damit hat auch der Mitarbeiter eine intrinsische Motivation natürlich, das zu tun.
Ja, vollkommen. Du hattest jetzt gerade von einem Achterruder gesprochen. Ich finde diese Idee so wahnsinnig spannend, mit dieser Geräuschhöhe und dem Geräusch selber irgendwo Rückschlüsse zu ziehen, wie die Mitarbeiter im Flow mit den Maschinen sind, finde ich wahnsinnig spannend. Kann ich das auch für andere Bereiche nutzen eigentlich, diese Idee?
Natürlich kannst du das machen. Also diese Tonaufnahmen und mit Ton tatsächlich Synchronisierungseffekte zu erzeugen und die dann eben auch in seinem eigenen Umfeld zu machen, das ist natürlich eine Transformationsleistung. Also das eine gibt es, ja, also es gibt es wirklich, Optimieren von, ich meine, in jedem Fußball sind heute Sensoren drin und da wird gemessen, wie viel Ballkontakt und bla bla. Und bei so Synchronisierungsgeschichten ist Ton oder Akustik ein sehr interessantes Thema. Die Transferleistung ist natürlich dann zu sagen, was mache ich jetzt damit? Ne? Kann ich das bei mir im Umfeld auch benutzen? Und da ist natürlich Sensorik und alles, was irgendwie Geräusche macht und mit Mitarbeitern zu tun hat, ist dann ein offenes Feld. Und das kann ich im Prinzip überall anwenden, wo ich solche Kombinationen habe. Absolut.
Und in welcher Taktung ist das dann interessant? Also für welche Arbeitsgänge sozusagen?
Das hast du immer dann, wenn du in einer relativ hohen Frequenz, also wenn du nur alle 30 Minuten eine Maschine lädst und dann gehst du wieder, dann brauchst du das nicht. Aber wenn du eine hohe Ladefrequenz hast, eine hohe Interaktion zwischen Mensch und Maschine, und ich sage jetzt mal alles unter 5 Minuten, dann ist es mit Sicherheit interessant, sich das mal anzuhören, was da passiert.
Ja, spannend. Ist auf jeden Fall auch ein spannender Use Case, mit den Geräuschen zu arbeiten. Da steckt, glaube ich, eine Menge Potenzial drin. Vielleicht vorab nochmal ganz kurz, es ist ja auch ein Riesendatenschutzthema, ja, das Ganze, ne? Also Mitarbeiter-Tracking auf einem bestimmten Arbeitsgang. Ich habe bestimmte Transparenz. Mich würde jetzt nochmal die rechtliche Lage auch nochmal interessieren. Mhm. Du hattest gesagt, in der Türkei findet das Ganze statt, oder?
Ja, aber Türkei ist basically dasselbe wie Europa.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie ist denn da die Regelung für den Datenschutz erstmal?
Also natürlich muss man da, das europäische Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung ist natürlich eine sehr harte, das weiß man auch und das hat auch gute Gründe, dass sie so ist, wie sie ist. Und die türkische hat sich mehr oder weniger an die europäische angelehnt. Das ist, da gibt's nicht viel, da gibt's auf Anwaltsebene gibt's da Unterschiede für uns. Nein, ist es das Gleiche. Das heißt also, wenn ich jetzt über diese Mitarbeiter, das, was ich eben gesagt habe, über die Mitarbeiterdaten rede, dann ist es natürlich etwas, was jetzt nicht einfach transparent ausgerollt ist und jeder Manager und jeder Mitarbeiter und jeder kann da irgendwie dem anderen mal gucken, was der da so gerade macht. Wenn ich jetzt die Linienmanager nehme, die sind ja sowieso verantwortlich für, sagen wir mal, ihre 25 Mitarbeiter, die sie haben. Das heißt, das ist auch klar, dass die den Zugang zu solchen Daten haben müssen, weil die sind ja dafür verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter entsprechend gefördert und gefordert werden. Ich bin aber jetzt nicht in der Lage, mich einfach an irgendeinem Terminal einzuloggen und zu sagen, lass mal doch mal gucken, was die Madeleine in der Linie 6 da so treibt. Das geht natürlich nicht. Und auch das, was ich eben beschrieben habe, diese Systematiken, die sind natürlich in Algorithmen verpackt, die jetzt nicht, da kann jetzt auch nicht jemand in der IT einfach irgendwie hingehen und mal gucken und sagen, was macht denn die Madeleine so oder der Josh? Ja, so ist es natürlich nicht. Also man muss, es gibt natürlich schon Möglichkeiten, Dinge auch zu anonymisieren in dem Prozess, also dass die Informationen nur für den bestimmten Empfänger dann auch sichtbar werden.
Und jetzt hattest du gerade gesagt, es geht ja auch irgendwie um Incentivierung. Ja. Wie finden die Mitarbeiter das denn? Habt ihr mal Umfragen gemacht auch, um mal auch die Mitarbeiterstimmen zu haben? Weil jetzt kommt ja auch irgendwie eine Transparenz an den Tag, wo man dann irgendwo wirkliche Messbarkeit auch hat in Korrelation mit Maschinendaten vom Cutter, aber auch ja dann vom Mitarbeiterinteraktionszeiten und so weiter. Wie siehst du das mit der Incentivierung? Hast du dazu auch Insights?
Ja, also einmal muss man sehen, dass die Bonussysteme in der Bekleidungsindustrie sind sehr stark, also die Gehälter sind sehr stark bonusgetrieben. Das heißt, die haben was mit dem Output zu tun, sowohl in der Menge als auch in der Qualität. Es gibt, da hat jede Firma ihre eigenen Themen. Der eine legt mehr Wert auf den Output, der andere sagt, nee, ich möchte mehr Wert legen auf das Thema Qualität. Dann gibt es welche, die sagen, ich gutiere auch, wenn ein Mitarbeiter viele Arbeitsgänge kennt, weil dann ist er für mich wertvoller. Dann gibt es dafür zum Beispiel auch Bonuspunkte. Da macht jede Firma, hat da so ein bisschen ihren eigenen Anspruch oder setzt den Fokus darauf. Wenn ich jetzt in Bangladesch bin, geht es mir vielleicht ein bisschen mehr um Output in so einer T-Shirt-Factory. Wenn ich jetzt Abendkleider für Armani nähe, dann da darf keine Perle an der falschen Stelle aufgenäht werden. Also das sind einfach ein bisschen die Unterschiede. In dem Falle, über den wir jetzt gerade sprechen, da ist natürlich so, dass du, wenn du jetzt eine Transparenz für einen Mitarbeiter herstellst, dann hat auch der Mitarbeiter für sich permanent den Überblick über sein Gehalt sozusagen. Also er ist sein eigener Manager sozusagen. Wenn er sieht auf seinem Graph, also da gibt es ja jetzt praktisch pro Mitarbeiter ein Tablet, also ein PC, das ist der digitale Zwilling sozusagen. Wenn ich meine eigenen Informationen immer abrufen kann, dann weiß ich auch, wo ich stehe. Und wir hatten drei Professoren aus Hamburg. Es gab einen Stakeholder-Dialog und da gab es verschiedene Concerns zu diesen Themen. Dann waren einige Professoren da, die sich halt auch sehr stark mit Industrialisierung und Mitarbeiter, also mit dem Wert des Mitarbeiters in der Industrialisierung beschäftigen. Die sind gekommen und haben über 100 Leute befragt, weil sie gesagt haben, das ist doch alles viel zu schön, um wahr zu sein. Das stimmt doch alles hier gar nicht. Ja? Die Leute fühlen sich mit Sicherheit gepresst, wenn sie die ganze Zeit auf ihre Daten sehen können und so weiter. Und sie haben von allen Ecken und Enden irgendwie versucht herauszufinden, dass das doch die Mitarbeiter ganz furchtbar finden. Und es war die Mitarbeiter haben für sich erkannt, dass sie gesagt haben, im Kern haben sie gesagt, ich bin mein eigener Manager, ich bin der Herr meiner Daten, ich muss keinen Linienmanager fragen, was ich irgendwie demnächst verdienen werde, ich muss nicht in die Personalabteilung gehen und mir irgendwelche komischen Unterlagen angucken oder so, sondern ich kann permanent sehen, wo ich stehe. Ich kann auch sehen, ob ich, wenn ich zum Beispiel 5 Arbeitsgänge kann und ich kann 2 Arbeitsgänge davon mit 90% und 2 mit 80 und einen mit 60, dann weiß ich selber, da sollte ich jetzt ein bisschen was tun. Also wenn ich das nächste Mal in diesen Arbeitsgang eingeteilt werde mit 60% Effizienz oder Qualität, dann habe ich weniger am Ende des Monats auf dem Zettel. Also eine intrinsische Motivation, mich selber weiterzubilden und auszubilden und wieder zu trainieren.
Also das heißt aber schon, dass ich als Mitarbeiter auf dem Tablet auch meine persönlichen Infos abrufen kann zu einem bestimmten Arbeitsgang. Also du hast jetzt zum Beispiel gesagt, Ärmel einsetzen im Sakko ist zum Beispiel ein kompliziertes Thema. Wenn ich das gut kann, dann habe ich in einem Tablet vor Ort oder kann irgendwo die Daten aus der Cloud abrufen und sehe halt, in diesem Arbeitsgang XY war ich gut und deswegen kann ich mich da schneller oder besser einsetzen lassen oder wie funktioniert
das? Ja, ganz genau. Also die Idee ist ja von Industrie 4.0 ist ja, diesen digitalen Zwilling zu erzeugen. 2015 haben wir damit angefangen und einen digitalen Zwilling von allem erzeugt, was uns in die Quere kam. Also ob ein Produkt ist, ein Prozess, eine Maschine oder ein Mitarbeiter. Wir haben versucht, alles irgendwie zu analysieren und in eins und null umzusetzen. Alle Dinge umzusetzen, um zu verstehen, was uns diese Informationen geben können, um sowohl profitabel zu sein, als auch Qualität, als auch und vor allem, das ist das wichtige Thema, wesentlich flexibler zu werden. Also viel mehr Komplexität abbilden zu können, ohne Profitabilität zu verlieren. Und in dem Zusammenhang hat also sozusagen jeder Mitarbeiter ein Tablet, Und auf dem sind zum Beispiel so Informationen, zum Beispiel Performance-Daten drauf, also Qualität und Output. Da ist aber auch drauf zum Beispiel Informationen zu dem Arbeitsgang selber. Also ich muss niemanden fragen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ich gehe einfach da drauf mit dem Schlüssel dieser Arbeit, mit der Nummer, sehe ich eine komplette Arbeitsanleitung. Und das ist sozusagen der digitale Zwilling für alles Mögliche. Oder wenn es zum Beispiel Informationen gibt zu Health and Safety Features oder also wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Der Tablet ist der Screen zur Welt für den Mitarbeiter, für sich selber und aber auch für den ganzen Arbeitsgang und alles.
Perfekt. Ja, ich finde, an dem Beispiel hat man sehr schön den Mehrwert des digitalen Zwillings für den Mitarbeiter verstanden. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne zum digitalen Zwilling, zum Prozess und zur Maschine switchen. Du hattest vorhin vom Cutter gesprochen. Ihr nehmt Vibrationen, Temperaturen etc. auf, um irgendwo Downtimes zu reduzieren. Vielleicht die Frage mal vorab, gehen diese Daten wirklich in die Cloud? Weil eher, oder häufig wird ja auch eher so lokal auf einem Server gearbeitet. Wie habt ihr das gemacht?
Damals in Izmir eigentlich fast gar nichts mit der Cloud gemacht, weil unsere zentrale IT das nicht so toll fand. Und auch unter Datengesichtspunkten, also Datensicherheitsgesichtspunkten, hat man damals gesagt, alles, was an Daten generiert wird, ist eigentlich quasi wie in einer Insel. Die Firma ist eine Insel und auch eine Dateninsel. Deswegen, da wurde nicht viel mit Cloud gemacht. Es muss eigentlich ein dezentrales, hybrides System geben. Es kann eigentlich nur in die Cloud gehen, was wirklich in der Cloud Nutzen macht. Und alles andere darf auch on-premise Edge-Computing benutzt werden.
Ja, genau. Da wollte ich jetzt auch gerade nochmal drauf hinaus, dieses Thema Mehrwert der Daten. Jetzt hattest du ja vom Cutter gesprochen. Da sind ja vermutlich viele Daten, die schon auf der Steuerungsebene oder, sag ich mal, auf der Maschinenebene schon verfügbar sind. Das stellen vielleicht auch ein Stück weit die Maschinenbauer schon bereit, so Remote-Services und so weiter. Da brauche ich wahrscheinlich jetzt keine zusätzliche Sensorik einsetzen von eurer Seite, oder?
Nee, also beim Cutter brauche ich eher die Cleverness, mit diesen Daten was zu tun. Und die Cutter, also die Cutter-Firmen, die jetzt gerade Cutter, also Zuschneidegeräte entwickeln, die sind eigentlich alle Cloud. Die sind alle Cloud-basiert. Das ist heute völlig normal, dass jemand in, zum Beispiel von Elektra, dass jemand in Bordeaux sitzt und sich auf einen Cutter irgendwo in Vietnam zuschaltet, um zu gucken, was der hat. Weil das sind relativ komplizierte Maschinen, die sind connected und da kann ich relativ schnell die Daten ablesen und kann dann sagen, dem Mechaniker sagen, guck mal, die Welle, die Schraube, da ist irgendwas am Start.
Wir sprechen ja auch mit vielen Maschinen- und Anlagenbauern. Ich glaube, da kommt der echte Mehrwert dann zu tragen, wenn diese Firmen, also die Hersteller wie zum Beispiel Elektra, ich glaube, die machen ja die Automatisierer oder sind die Automatisierer für Lederzuschnitte. Dann gibt es ja Gerber Technologies, es gibt Bulma, es gibt Veit für die Bügelmaschinen, es gibt Dürrkopf Adler für die Nähmaschinen und so weiter. Die bringen ja alle das Wissen mit, was für diese Prozesse der einzelnen Maschinen wahnsinnig wertvoll ist. Und ich glaube, da gibt es großes Potenzial, neben diesen klassischen Remote-Services entsprechend in Richtung vorausschauender Wartung zu gehen, vielleicht dieser komplexen Maschinen, wenn der Return on Invest entsprechend stimmt. Aber vielleicht mal vorab, welchen Digitalisierungsgrad haben eigentlich diese Firmen, mit denen du arbeitest? Du hast jetzt verschiedene Firmen in der Beratung auch kennengelernt. Welche Herausforderungen haben diese Firmen mit der Digitalisierung?
Also die Gespräche, die ich mit Bangladesch und Pakistan und Sri Lanka-Firmen hatte, sind halt noch wahnsinnig weit hinten dran. Ja, das heißt, das, was wir in den letzten 5-6 Jahren in Izmir gemacht haben, das macht natürlich dringend Sinn in einer Zeit, und das merken wir jetzt ja alle, die Zeiten, in denen irgendein Einkäufer nach Pakistan oder nach Bangladesch geflogen ist und hat irgendwie 1 Million T-Shirts bestellt in 2 Farben, das ist einfach, das geht zu Ende, ja. Also einmal sitzt die ganze Welt auf Tonnen von unverkaufter Bekleidung aus der Pandemie. Und dann ist es so, dass die in dieser Zeit natürlich alle nicht stehen geblieben sind, sondern es sind unendlich viele kleine Internetfirmen entstanden, die Online-Klamotten verkaufen. Das, was ich merke, ist, dass diese Firmen zum Thema Flexibilität, zum Thema Agilität, zum Thema Order Size extrem herausgefordert sind, weil ihre ganze Organisation ist auf Masse ausgelegt und jetzt kommt die Masse nicht. Ja, also die müssen sich bewegen und damit wird das Thema Agilität, der Umgang mit Informationen, ich hatte jetzt eine Firma, die sagen, 75% meiner Dokumentation läuft von Hand auf dem Zettel. Denke ich, okay, alles klar, wenn du mit 10 Kunden arbeitest, vielleicht schon, aber wenn du 100 Kunden hast, kriegst du einen Nervenzusammenbruch. Das geht nicht. Das kriegst du nicht hin. Oder die Produkte sind von der Qualität her schlecht. Das heißt also, Skalierung hinzukriegen geht nur über Digitalisierung. Das werden sie anders nicht schaffen. Kommt am Ende auch Technologie und dann kommt auch IoT, weil dann sind wir nämlich genau bei dem, was ich eben gesagt habe, dass du einen Mitarbeiter hast,
der plötzlich nicht mehr nur einen Arbeitsgang können muss, weil er den für die nächsten 6 Monate immer machen wird in einer Farbe, kommt nicht mehr, sondern der muss plötzlich mehr lernen. Und dann sind wir bei dem Thema, was wir besprochen hatten. Wie kann ich einen Mitarbeiter gezielt schulen? Wie kann ich gezielt Mitarbeiter einsetzen? Wie kann ich die Effizienz der Mitarbeiter erhöhen, wenn ich in der Produktion was 50% Effizienz habe statt 80.
Ja, vollkommen. Ja, und wie du schon sagst, stimmt, es gibt ja diese tausenden kleinen Internet-Brands, also Internetfirmen, die für Online-Klamotten vertreiben und die krass auf Skalierung mit Marketing und so weiter aus sind. Also ich stelle das auch immer wieder persönlich fest, ein Shirt bestellen über Amazon, weil ich fahre Mountainbike und wollte da so ein Funktionsshirt haben von einer bestimmten Marke. Und es ist ja fast schon gar nicht mehr möglich, über Amazon überhaupt eine echte Brand noch zu bestellen, außer man sucht konkret danach. Und das muss ja irgendwo produziert werden. Ne?
Natürlich. Ja, ich habe jetzt nachher einen Call mit einer Firma aus Tunesien. Die merken auch, dass ihre ganze Art, wie sie arbeiten, passt nicht mehr zu der Zukunft. Und das kommt ja nicht mehr zurück. Ich meine, wir brauchen uns ja nichts vorzumachen. Die ganzen Firmen, die jetzt im Internet verkaufen, die ganzen Firmen, die dich auf Instagram erreichen oder über Amazon erreichen und so weiter, die bleiben da. Und die nehmen den ganzen Bricks-and-Mortar-Geschäft und nehmen den großen Marken das Business weg. Und für die reicht es, wenn ich eine 1- oder 2- oder 10-Personen-Firma bin und sitze in Paris und habe einen kleinen Showroom und so weiter, dann reicht mir 1 Million Umsatz im Jahr. Ich muss nicht ein Milliardengeschäft werden. Ne? Und die suchen aber alle Kapazitäten. Die müssen irgendwo ihr Zeug produzieren. Und deswegen werden die, und das ist jetzt der Umbruch, an dem wir jetzt mittendrin sind, dass viele aufwachen, auch Produzenten aufwachen und sagen, oh Gott, das wird ja alles gar nicht mehr so.
Jetzt mit Blick auf die Zeit, ich glaube, ich könnte noch eine Stunde mit dir jetzt auch weiter das Thema noch vertiefen, weil es wahnsinnig spannend daraus. Wie gesagt, da passiert viel am Markt, wie du es gerade auch ausgeführt hast. Genau, aber ich würde vielleicht für heute die Session erstmal so in Richtung Ende auslaufen lassen. Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich mich jetzt wiedergefunden habe, sei es inhaltlich, sei es irgendwie, ich sitze in der Lieferkette, ich mache mit Textilindustrie was, wie erreiche ich dich am besten?
Einfachste ist, es gibt ja die jochenhensch.com. Und da gibt es oben einen Button nach dem Motto, let's get in touch. Und dann schreibt man mir, daraus entsteht dann eine Mail und dann sind wir schon dabei. Und dann muss man meistens erstmal telefonieren, weil die Cases sind sehr unterschiedlich. Das Erste, was ich mache mit den Kunden, ist wirklich dieses rauszufinden nach dem Motto, welchen Teil kann ich schon ziemlich gut und welchen Teil aber einfach nicht. Und da ist jeder sehr unterschiedlich unterwegs. Manche haben schon ganz viel und haben aber so wie... Ich habe irgendwie 1000 Sachen von unterschiedlichen Puzzlestücken, aber die passen alle nicht ins gleiche Bild. Die müssen erstmal ein bisschen sortiert werden und andere müssen überhaupt erstmal eine digitale Strategie aufmachen, um zu sagen, was brauche ich überhaupt? Welche Teile? Und man muss jetzt auch nicht hingehen und erstmal teure IT-Investments planen, wenn man gar nicht so richtig weiß, was man eigentlich will.
Du bietest ja dazu, glaube ich, auch einen Online-Kurs an, der über 6 Monate geht, von der Strategiefindung, Entwicklung, aber auch, was kann ich, wo sind die Lücken und so weiter, die Konzeptentwicklung. Das heißt, da melde ich mich einfach an und los geht's, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist wichtig auch, weil, wie gesagt, hier geht es nicht um so Kumbaya-Events. Ich mache jetzt mal 2 Tage Industrie 4.0-Workshop und dann weiß ich, wie es geht, weil so funktioniert. So ist es halt nicht, ne? Nicht, sondern es ist wirklich eine Transformation und mir ist wichtig, dass man die Leute eine Weile begleitet, damit sie sich dann auch sicher fühlen und komfortabel fühlen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht 2 Jahre später zu sagen, oh Gott, ich habe hier ein paar hunderttausend Euro in IT investiert und es ist alles ganz furchtbar. Aber nichts geklappt, nichts von dem, was versprochen wurde, ist gekommen. Ne? Und da kommt wieder vielleicht auch meine eigene Geschichte ins Rennen, dass ich das selber 6 Jahre begleitet habe und ich weiß, was weh tut als Geschäftsführer, wenn es um Investments geht und ich weiß auch, was weh tut, wenn es um Mitarbeiterentwicklung geht. Also wie sich sowas anfühlt und wie lange sowas braucht. Und wenn jemand einem erklärt, nach dem Motto Industrie 4.0 Fabrik in 6 Wochen, dann ist das einfach, ist nicht fair. Ja, so ist es nicht.
Ja. Ja, vollkommen. Das war doch aber ein schönes Schlusswort auch nochmal mit deinem persönlichen Statement. Joachim, ich danke dir vielmals, dass du mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war eine wahnsinnig spannende Session. Ich denke, das ein oder andere können wir wahrscheinlich auch nochmal aufgreifen, entweder offline oder auch in der nächsten Session. Mal schauen. Ich finde, man hat sehr schön verstanden, digitaler Zwilling, Mensch, Maschine, Prozess und ja. Das wirklich mal konkret aus deiner Praxis ja auch gesprochen. Wirklich spannend. Mhm. Vielen Dank dafür. Und ja, alle Infos sind ja in den Shownotes zu finden, auch der Kontakt zu dir, falls der ein oder andere jetzt eben auch Kontakt zu dir direkt aufnehmen möchte. Ansonsten, ja, danke ich dir sehr für deine Zeit und wünsche dir noch eine schöne Woche. Vielen Dank.
Ja, das wünsche ich dir auch. Tschüss.
Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich, die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IoT Use Case zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche IoT-Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.